Vielleicht erstmal zu Anfang, gab es eigentlich jetzt über Presseberichte hinaus noch einen weiteren Anlass dafür, dass eben es jetzt diesen Leitfaden gibt, der Leitfaden erstellt wurde? Also gab es da explizite Fragen vielleicht von PädagogInnen an die GEW oder irgendwelches anderes, was das mitveranlasst hat?
Es haben Mitglieder von uns bei uns nachgefragt, was man da tun kann, wie man sich verhalten kann. Natürlich gab es auch Anfragen von der Presse, wie Lehrkräfte damit umgehen sollen. Und dadurch sind wir darauf gestoßen, dass es eigentlich ein völliges Neuland ist, wie man sich als Lehrer oder als Schulleiter oder auch als Erzieherin mit so einer Situation auseinandersetzt, was man da tun muss oder was man nicht tun muss.
Können Sie vielleicht ein paar Inhalte, so die grundlegendsten Inhalte aus dem Leitfaden für uns zusammenfassen? Was enthält der Leitfaden?
Also der Leitfaden beschreibt zunächst mal, was überhaupt eine Abschiebung ist. Das ist ja für viele unklar, was man darunter verstehen soll und wie das ganze Verfahren auch ist und welche Möglichkeiten die Polizei hat, wann also eine Ausreisepflicht vorliegt und wie man so etwas feststellt. Das ist nämlich gar nicht so einfach, wenn man einfach behauptet, es läge eine Ausreisepflicht vor und man dann einfach das glauben muss, was die Polizei sagt. Oder dann zu müssen entsprechende Bescheide auch vorliegen. Im konkreten Fall in Nürnberg lag da der Bescheid überhaupt nicht vor der Abschiebung vor. Der wurde erst während der Abschiebung ausgehändigt. Das ist natürlich dann ein Problem, wie man damit umgeht. Dann ist die nächste Frage natürlich, wer ist überhaupt davon konkret bedroht? Also allein die Frage, was ist eine Grenzübertrittsbescheinigung, was versteht man unter Duldung? Und so weiter und so fort. Das sind einmal die Definition, damit man überhaupt eine Vorstellung hat, worum es sich geht. Und die zweite Teil davon ist, wie geht man damit um, wenn die Polizei am Morgen kommt und einen Schüler aus dem Unterricht abholen will. Das ist die Frage, um die sich natürlich dreht, um die sich also auch viele Kolleginnen von uns nachgefragt hatten, was man da am besten tun kann, was man tun darf.
Okay, und was wären denn da so die Spielräume?
Der Spielraum ist nicht allzu groß, aber das war schon vorher, bevor wir diesen Leitfaden herausgegeben haben, unsere Auffassung, dass die Lehrkräfte nicht zur Auskunft verpflichtet sind. Und was interessant ist, auch der Schulleiter muss diese Auskunft nicht erteilen. Das ist Aufgabe der Polizei, damit umzugehen. Und sie braucht natürlich auch hier eine entsprechende Bescheide dazu. Das ist das Interessante, dass das hier nochmal juristisch bestätigt wird, was wir vorher schon so angenommen hatten. Das heißt, was man natürlich dann tun kann im konkreten Fall, ist, man darf, und das ist noch eine weitere Information, ich darf die Schüler auch darüber informieren oder den betroffenen Schüler, dass jetzt die Polizei da ist und ihn abholen will.
Okay, und gibt es denn darüber hinaus noch Spielräume? Also kann ich die Polizei am Zutritt des Klassenzimmers hindern, solche Dinge?
Hindern kann ich sie in dem Sinne nicht, da habe ich jetzt als Lehrkraft nicht das Recht dazu. Aber, und das ist das Entscheidende, in einer öffentlichen Schule ist es nun mal so, dass man hier den Verhältnisgrundsatz auch bewahren muss. Und das Betreten eines Klassenraumes, um einen Schüler aus der Klasse herauszuholen, würde bedeuten, dass man hier die Verhältnismäßigkeit nicht mehr wahrt. Also man würde diesen Verhältnismäßigkeitsgrundsatz verletzen. Interessant ist, dass in einer privaten Schule oder einer privaten Kita ich immer die Erlaubnis des Schulleiters oder des Kita-Leiters oder der Kita-Leiterin brauche.
Wie ist das denn mit dem Beamtenstatus? Also gibt es da Unterschiede? Ergeben sich daraus irgendwelche rechtlichen Veränderungen auch, weil ich vielleicht dem Staat irgendwie mehr verpflichtet bin in irgendeiner Art und Weise?
Ja, zunächst mal muss man wissen, dass ja nicht alle Lehrkräfte Beamte sind, sondern ein Teil der Lehrkräfte eben auch angestellte Lehrkräfte sind. Aber nichtsdestotrotz haben sie auch hier auf die Verfassung geschworen und müssen sich an Recht und Gesetz halten. Aber im Rahmen dieser gesetzlichen Möglichkeiten können sie sich ganz normal bewegen und dann gehört eben auch das dazu, was ich gerade gesagt habe. Das dürfen sie natürlich machen. Sie müssen hier nicht, auch wenn sie Beamte sind, dem folgen und sagen, was die Polizei anweist, haben sie zu tun. Sie ist ja nicht der Dienstherr, die Polizei.
Ich habe in dem Leitfaden auch viele Aspekte gefunden, wo ich mir dachte, das sind sicherlich auch Informationen, die nicht nur Lehrerinnen und Lehrern, Pädagogen nutzen könnten. Inwiefern nützt der Leitfaden denn nicht nur Lehrerinnen und Lehrern? Ist das auch Ihre Auffassung?
Naja, zunächst mal ist der Adressatenkreis, natürlich sind das Pädagogen in den Bildungseinrichtungen, egal in welcher, ob das jetzt eine Regelschule ist, ob das jetzt eine Kita ist oder ob das jetzt eine Erwachsenenbildungseinrichtung ist oder ob das eben auch eine Ausbildungseinrichtung ist. Das ist das Erste. Das Zweite ist natürlich erklärt mit einfachen Worten und kurz zusammengefasst die Situation für die betroffenen Pädagoginnen und Pädagogen auf Und darüber hinaus ist es natürlich auch für die Öffentlichkeit sehr interessant, dass die Aktion, wie sie Ende Mai in Nürnberg stattgefunden hat, eigentlich eine Verletzung des Verhältnismäßigkeitsgrundsatzes war. Neben der Tatsache, dass man dem jungen Afghanen eigentlich hätte gar nicht abschieben dürfen.
Ja, und kann man da im Nachhinein irgendjemanden zur Verantwortung ziehen? Wissen Sie was darüber?
Das wird schwierig sein, jemanden hier zur Verantwortung zu ziehen. Ich kann aber mit Sicherheit sagen, dass das für Zukunft mit Sicherheit nicht mehr so laufen wird. Das kann ich mir nicht vorstellen, dass die politisch Verantwortlichen nochmal so vorgehen werden. Wenn man so will, hat ja diese Abschiebung aus der Berufsschule in Nürnberg ja so viel Aufsehen erregt, dass man hier, so behaupte ich auch, damit letztendlich auch den vorläufigen Abschiebestopp nach Afghanistan mit befördert hat. Hätte man diese öffentliche Aktion nicht in der Schule gemacht, sondern hätte man den Jugendlichen aus seiner Wohnung abgeholt oder aus seiner Unterkunft, wäre das wahrscheinlich gar nicht so aufgefallen. Da wäre es gar nicht so, wäre die Öffentlichkeit gar nicht so aufmerksam drauf geworden. Insofern hatte das natürlich eine politische Wirkung, die wahrscheinlich weit größer ist, als wenn man jetzt noch versucht, rechtlich nachzutarocken.
Eine Wirkung wäre sicherlich auch, wenn man da eben diesen rechtlichen Spielraum als Pädagoge und Pädagoginnen da mehr ausnutzen würde, um dann da solche Abschiebungen vielleicht in Zukunft besser verhindern zu können, wenn man ja, sich dem befähigt fühlt. Ich möchte da vielleicht auch gerne noch Näheres zu Ihrer Motivation für den Leitfaden erfragen. Ist das jetzt hier ein offener Protestaufruf?
Das ist es mit Sicherheit bestenfalls indirekt. Es ist zunächst mal eine Information an unsere Mitglieder in den Bildungseinrichtungen, wie sie damit umzugehen haben, wie sie das einzusetzen haben. Es ist aber auch darüber hinaus, deutet es darauf hin, dass man eigentlich an der Schule oder in den Bildungseinrichtungen überhaupt niemanden abschieben sollte. Es gibt hier noch eine Erklärung des Bundesvorstands der Aktion Humane Schule e.V., die wir teilen, dass um pädagogische Einrichtungen, insbesondere um Schulhäuser, sowas wie eine pädagogische Bannmeile zu errichten ist und Abschiebungen aus diesen Einrichtungen überhaupt nicht zu erfolgen habe.